Der Herr ist auferstanden. Der auferstandene Jesus möchte mit dir in einer wachsenden Beziehung leben. Jesus lebt und er lebt, um mit dir zu leben. Vielleicht hast du Fragen zur Realität der Auferstehung. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Gibt es Belege für seine Auferstehung? Ich werde heute nicht den Versuch unternehmen, mit Argumenten die Realität der Auferstehung zu belegen oder glaubhaft zu machen. Aber falls dich diese Frage, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden, beschäftigt, dann möchte ich dir zwei Lektüre-Tipps geben. John Lennox, Professor an der Oxforder Universität, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gott im Fadenkreuz und hat ein lesenswertes Kapitel zur Auferstehung in diesem Buch. Und Dr. Timothy Keller, Pastor an der Redeemer Church in New York City, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Warum Gott? Und er schreibt darin über die Realität der Auferstehung. Das sind nicht nur schöne Bücher mit schönen Farben, auch der Inhalt ist empfehlenswert. Wenn man sich intellektuell, analytisch mit der Frage der Auferstehung auseinandersetzen will. Ich möchte heute aber nicht über die Plausibilität der Auferstehung reden, sondern über das Ziel der Auferstehung. Immerhin stellt sich für all jene, die die Frage, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden, die sie positiv beantworten können, sofort eine nächste Frage. Warum ist er von den Toten auferstanden? Mit welchem Ziel ist er von den Toten auferstanden? Was macht er jetzt? Auf diese Frage gibt es natürlich mehrere Antworten. Aber eine der wichtigsten Antworten lautet, Jesus stand von den Toten auf, um Menschen zu begegnen. Er möchte in wachsende Beziehungen zu Menschen treten. Er ist auf der Suche. Er ist auch auf der Suche nach dir. Er klopft bei dir an. Er möchte zu dir reden, von dir gehört werden. Er möchte von dir hören, dass du zu ihm redest. Mit einem Wort, er möchte in einer Beziehung, in einer wachsenden Beziehung mit dir leben. Das klingt etwas merkwürdig, denn Jesus ist ja nicht der nette Nachbar von nebenan. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann macht das natürlich Sinn. Wenn Jesus lebt, wenn er wirklich lebt, dann kann er in einer Beziehung mit uns leben, dann kann er uns begegnen. Immerhin ist er selbst Mensch und wir sind Menschen. Die Auferstehungsberichte in den vier Evangelien beginnen alle an der gleichen Stelle. Sie beginnen beim leeren Grab mit den sich fürchtenden Frauen und den sich fürchtenden und sich wundernden Jüngern. Und was darauf folgt, und hier geht dann jeder Evangelist seine eigenen Wege, sind Begegnungen des auferstandenen Jesus mit Menschen. Nichts anderes. Jesus begegnet Menschen, außergewöhnlich unterschiedlichen Menschen und außergewöhnlich vielen Menschen. Im Lukas-Evangelium, von dem Christoph zu Beginn gelesen hat, lesen wir von einer Begegnung des auferstandenen Jesus mit zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und diese Begegnung, Jesus und zwei Menschen, die Lukas so großartig für uns festhielt, die möchte ich heute mit euch ansehen, um diese tolle Wahrheit, der auferstandene Jesus möchte in einer wachsenden Beziehung mit dir leben, immer und immer wieder zu bestätigen. Ich lese den Bericht des Lukas im 24. Kapitel seines Evangeliums, beginnend bei Vers 13. Lukas schreibt hier: Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag, an dem Sonntag, nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkennen konnten. Zwei Jünger von Jesus. Einer von ihnen heißt Kleopas, wir erfahren das später. Das heißt, sie sind nicht von den elf. Gehen von Jerusalem nach Emmaus. Das ist eine Wegstrecke von 11 Kilometern. Wenn du fit bist, kannst du es in einer Stunde laufen. Aber sie werden in 2 bis 3 Stunden diese Strecke zurückgelegt haben. Wahrscheinlich waren sie zum Passafest in Jerusalem, so wie tausende andere Pilger auch. Und jetzt kehren sie heim. Sie reden über die Ereignisse der letzten Tage, über den Einzug Jesu auf dem Esel, über die täglichen Konfrontationen mit den Schriftgelehrten im Tempel. Wahrscheinlich sind sie am Freitagmorgen aufgewacht und haben voller Überraschung gehört von der Gefangennahme Jesu. Und dann stand Jesus schon vor Pilatus. Gericht wurde über ihn gehalten. Er trug sein Kreuz außerhalb die Stadt nach Golgatha. Sie reden über die Kreuzigung selbst. Und zu guter Letzt über einige Berichte von Frauen, dass das Grab leer sei. Sie haben viel zu bereden. Sie sind vertieft in ihr Gespräch über Jesus. Als Jesus selbst zu ihnen tritt, aber sie erkennen ihn nicht. Es wird hier nicht gesagt, wer ihre Augen hält, aber das ist klar, es ist Gott. Gott hält ihre Augen. Diese Situation entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Sie reden über Jesus, er selbst kommt und sie erkennen ihn nicht. Und hier ist auch sehr viel Spannung. Wir, die Leser, wir wissen ja, dass Jesus mit ihnen geht. Werden sie ihn erkennen? Und falls ja, wann? Und wie? Das Größte und Wichtigste aber verbirgt sich leicht unserem Blick, bleibt leicht unbeachtet. Das Größte hier ist die Tatsache, dass Jesus zu ihnen kommt. Watschen einfach. Er kommt zu ihnen. Er sucht sie und er findet sie. Er nimmt sich Zeit für sie. Ich meine, was hätte der auferstandene Jesus nicht alles tun können? Auf Erden und im Himmel. Aber er kommt zu den beiden. Wieso? Er möchte eine wachsende Beziehung mit ihnen. Und Jesus hat sich bis heute nicht geändert. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Er sucht Menschen, mit denen er in einer wachsenden Beziehung unterwegs sein kann. Ich lese die Verse 17 bis 19. Er, Jesus, sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Kleopas und sein Freund sind verblüfft von der Ahnungslosigkeit ihres Weggefährten. In ganz Jerusalem ist der Tod von Jesus Stadtgespräch. Lag der Mann die letzten Tage unter einem Stein, hat er seinen Kopf in den Sand gesteckt? Also berichten sie ihm. Sie berichten ihm von den Ereignissen der vergangenen Tage. Und sie entwickeln dabei ein Porträt von Jesus. Wenn man so will, ist es das Evangelium nach Kleopas. Und es ist in den Versen 19 bis 24 zu lesen. Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei alledem ist es heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Das ist kein rechtes Evangelium. Das ist keine frohe Botschaft. Diese Geschichte endet mit Fassungslosigkeit, Enttäuschung, mit Perspektivenlosigkeit. Mit dem Tod Jesu ist ihre Geschichte quasi vorbei. Es fehlt etwas. Es fehlt die Auferstehung. Ihn aber sahen sie nicht. Das ist so etwas wie der ironische Holzhammer. Ein absoluter Tiefpunkt. In der Gegenwart des Auferstandenen, der neben ihnen geht, sagen sie, ihn aber sahen sie nicht. Sie sind wirklich blind. Wäre dies nicht der perfekte Augenblick für Jesus, um sich ihnen zu zeigen? Möchte er nicht eine Beziehung mit ihnen? Ist er nicht deswegen zu ihnen gekommen? In einem Augenblick könnte er ihre Traurigkeit in Freude verwandeln, ihre Unsicherheit in Gewissheit. Aber er zeigt sich ihnen nicht. Was tut er stattdessen? Ich lese ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen alles, was ihn betraf. Er tadelt sie, ihr Unverständigen. Sie kannten ihre Bibel nicht. Und ihr Träge von Herz, zu träge, um zu glauben. Sie hatten ein langsames Herz, ein schwerfälliges Herz. Wie es aussah, hatten die Jünger einiges überlesen, beziehungsweise ausgeblendet. Und Jesus gibt ihnen jetzt einen Crashkurs über alles, was ihn betrifft, in Mose und in den Propheten. Und Lukas gibt uns diesen Crashkurs nicht. Sonst wäre sein Buch ausgeufert. Das ist eh schon das längste Evangelium. Aber ich glaube, er gibt ihn uns auch deswegen nicht, damit wir uns selbst auf die Suche machen nach Jesus. Auf die Suche machen nach Jesus in Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Die Jünger hörten wohl ungefähr Folgendes. Habt ihr nie die 5 Bücher Mose gelesen? Im 1. Buch Mose spricht Gott von einem Nachkommen der Frau, der Schlange den Kopf zermalmen wird und sie wird ihm die Verse zermalmen. Im 2. Buch Mose stirbt ein reines Passahlamm anstelle vieler Erstgeborenen, um ihr Leben zu retten. Im 3. Buch Mose bewirkt das Blut von Opfertieren einmal jährlich die Reinigung der Sünden des ganzen Volkes. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. Im 4. Buch Mose wird eine bronzene Schlange erhöht, damit alle, die sie anblicken, von ihren tödlichen Schlangenbissen geheilt werden. Im 5. Buch Mose tritt Mose zwischen Gott und das Volk als Mittler. Jesus ist die Erfüllung all dessen. Er ist der Nachkomme der Frau, der Schlange den Kopf zertritt und dabei selbst Wunden davonträgt. Er ist das Passahlamm, das reine Passahlamm, das an der Stelle anderer stirbt, damit sie leben können. Er ist das Opfer, das sein Blut gibt für die Vergebung der Sünden. Er ist erhöht worden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Er ist der Mittler, der zwischen Gott und die Menschen tritt. Und wie steht es mit den Propheten? Habt ihr nicht Jesaja gelesen? Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Hat Jesus dies nicht Wort für Wort erfüllt? Der Prophet Zacharja spricht von dem einzigen Sohn, den sie durchbohrt haben, und von dem Hirten, der geschlagen wird, sodass sich alle Schafe zerstreuen. Seid ihr nicht solche zerstreuten Schafe? Und was soll ich von Jona sagen? Er verbrachte 3 Tage in tiefster Finsternis. 3 Tage. Und wurde dann durch die Gnade Gottes in ein neues Leben zurückgebracht. Hört ihr nicht das leere Grab? Habt ihr die Psalmen Davids gelesen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt euch das bekannt vor? Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist wie Wachs geworden in meinem Inneren. Sie zerteilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Meine Hände und meine Füße haben sie durchgraben. Und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Standet ihr mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren und einem geschlossenen Herzen vor dem Kreuz? Auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wieso seid ihr so niedergeschlagen? Seht ihr nicht, dass der Messias leiden musste, um danach verherrlicht zu werden? Jesus, der Christus, seht ihr es nicht? Einschub Ende. Ich habe gesagt, ich werde nicht über Argumente für die Auferstehung reden, für die Realität der Auferstehung. Und ich habe es jetzt doch getan, denn all diese schriftlichen Vorhersagen wurden hunderte Jahre vor der Geburt von Jesus getroffen. Und sie sind alle eingetroffen. Kein kleines Argument. Während Jesus mit den Emmaus-Jüngern spricht, beginnen sie ihn zu sehen. Aber sie sehen ihn nicht in ihrem Weggefährten, sondern in Gottes Wort. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkennen, ja, der Christus musste leiden und er hat gelitten und der Christus musste verherrlicht werden. Und vielleicht beginnen sie an die Auferstehung zu glauben. Hier steht es und wir haben ihn nicht gesehen. In Vers 32 lesen wir, nachdem Jesus von ihnen weggegangen ist, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Ihr Herz brannte. Das ist positiv gemeint. Und wie ist das möglich? Sie hatten doch gerade eben ein trauriges, ein verzagtes, ein enttäuschtes Herz. Was ist geschehen? Haben Sie den auferstandenen Jesus gesehen? Nein. Und Sie haben ihn doch gesehen. In Gottes Wort. Und dieses Sehen war wie ein Feuer in Ihrem Herzen. Kennst du dieses Feuer im Herzen? Ist dir schon einmal warm geworden ums Herz? Über diesem Wort, weil du Jesus gesehen hast. Erlebst du es immer und immer wieder. Was Jesus hier tut, ist so entscheidend. Er hat nur ganz wenig Zeit mit diesen beiden. Soweit wir wissen, gab es keinen zweiten Spaziergang. Und ein drittes Mal sind sie auch nicht gegangen. Es war ein Spaziergang und eine kurze Zeit mit ihnen. Was macht er also? Jesus sagt nicht, hier bin ich, schaut auf mich. Er zeigt sich ihnen nicht als Auferstandener. Er sagt auch nicht, betrachtet die Lilien auf dem Feld und den Bauern, wie er den Samen aussät. Nein, er sagt, hier bin ich. Hier könnt ihr mich finden. Hier wird euer kaltes Herz gewärmt. Vielleicht denkst du, dass die Bibel ein Buch ist, in dem man über Jesus liest. Das stimmt. Aber es ist auch ein Buch, in dem Jesus uns findet, indem er Menschen begegnet. Die Emmaus-Jünger erlebten das und ihr Herz brannte. Ich lese die Verse 28 und 29. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Darf Jesus das? Das war eine hervorragende Frage für den Speakers Corner. Darf Jesus so tun, als ob? Aber er tut es. Er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Sie laden ihn ein und er lässt sich einladen. Wäre Jesus weitergegangen, wenn sie ihn nicht eingeladen hätten? Ich glaube ja. Dann hätten ihre Herzen gebrannt, aber den auferstandenen Jesus hätten sie nicht gesehen. Aber sie laden ihn ja ein und er lässt sich einladen, er bleibt. Ich lese die Verse 30 und 31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, und hier wiederholt Lukas jetzt genau die Worte, die wir schon beim Abendmahl hörten, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber, diese hier, wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Welch ein Geschenk! Welch ein Geschenk! Hast du den auferstandenen Jesus mit diesen deinen Augen schon gesehen? Ich nicht. Und ich rechne auch nicht damit, ihn zu sehen in diesem Leben. Vielleicht, man soll es nicht ausschließen, aber ich erwarte es nicht. Aber sie haben ihn gesehen. Und ihr ganzes Leben lang werden sie diesen einen Augenblick, als er sichtbar wurde und dann verschwand, nie vergessen haben. Jetzt wissen sie, Jesus lebt und er ist wahrhaftig auferstanden. Sind sie glücklich schlafen gegangen, so glücklich wie noch nie in ihrem Leben? Nein, sie sind gelaufen. Sie waren nun Zeugen seiner Auferstehung und als Zeugen mussten sie diese Botschaft hinausbringen. Ich lese die Verse 33 bis 36. Und sie standen zur gleichen Stunde auf, das heißt sofort, und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie sind gelaufen, und ich hoffe, unter einer Stunde. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Und diese sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und er ist dem Simon erschienen, Petrus. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Der auferstandene Jesus möchte Menschen wie dir und mir begegnen, um mit ihnen in einer wachsenden Beziehung zu leben. Deswegen begegnet er noch am Tag seiner Auferstehung. Er hat einen voll gefüllten Terminkalender. Maria Magdalena und den Frauen und den Emmaus-Jüngern und Petrus und dann den Elfen. Und Friede euch sind seine ersten Worte. Kommen wir zurück ins Österreich des 21. Jahrhunderts. Der auferstandene Jesus möchte eine wachsende Beziehung mit dir. Er ist für dich gestorben, damit du durch den Glauben an ihn Vergebung der Sünden empfangen kannst. Und er ist für dich auferstanden, damit du in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Und diese ewige Gemeinschaft mit dem Jesus, der lebt, die beginnt nicht, nachdem du stirbst, sondern die beginnt im Moment des Glaubens an ihn. Vorher gab es sie nicht. Ein Mensch glaubt an Jesus und die Beziehung ist da. Gott gibt uns seinen Geist und durch ihn haben wir das Privileg einer wachsenden Beziehung mit dem auferstandenen Jesus. Der einzige Weg, um in dieser Beziehung zu wachsen, ist die Begegnung mit Jesus. Wie sollte ich in der Beziehung zu meiner Frau wachsen, wenn ich ihr nie begegnen würde? Der einzige Weg, um in deiner Beziehung mit Jesus zu wachsen, ist die Begegnung mit ihm. Und der primäre Weg, wie du ihm begegnest, ist, indem sich deine Augen und Ohren Gottes Wort zuwenden. Nicht der einzige Weg, der primäre Weg. Der Weg, den Jesus für dich bevorzugt, für dich festgelegt hat. Es ist egal, ob du diesem Buch alleine begegnest oder mit anderen oder ob du eine Predigt über dieses Buch hörst. Wenn du dich diesem Buch zuwendest, dann lädst du Jesus ein, zu dir zu reden, dir zu begegnen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Ein jeder Griff zu diesem Buch ist eine Einladung an Jesus. Jesus, komm, sprich zu mir, lass mich dir begegnen. Und er lässt sich einladen. Er will eingeladen werden. Lass mich dich also fragen, lädst du Jesus ein? Nimmst du dir Zeit, um seine Stimme zu hören? Verbringst du ausreichend Zeit in Gottes Wort und im Gebet? Ausreichend. Frag ein junges, verliebtes Pärchen, ob sie ausreichend Zeit miteinander verbringen. Frag ein gereiftes, sich liebendes Ehepaar, ob sie ausreichend Zeit miteinander verbringen. Sie werden dich auslachen. Was ist ausreichende Zeit? Ich würde sagen, das Ziel ist es, ein brennendes Herz zu haben. Alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit das Herz nicht auskühlt. Und was heißt das ganz praktisch? Wir haben die großartige Möglichkeit, mit Jesus, weil er lebt, in einer wachsenden Beziehung mit ihm zu leben. Aber dabei kommt auch vieles auf uns an. Diese Beziehung ist keine Einbahnstraße. Viel liegt an uns. Und mit dem möchte ich enden. Es geht um das richtige Maß an Planung und Spontaneität. Planung und Spontaneität. Es gibt Christen, die sagen, dass sie keine regelmäßigen, geplanten Zeiten mit Jesus in seinem Wort und im Gebet brauchen. Und es gibt Christen, die diese regelmäßigen Zeiten planen, aber ein Missfallen Gottes spüren, wenn aus welchen Gründen auch immer diese Zeit ausfällt. Beides ist ein gefährlicher Unsinn. Wer meint, enge Gemeinschaft mit Jesus erleben zu können, ohne Zeit für die Begegnung mit ihm zu reservieren, der betrügt sich selbst. Spontaneität ohne Planung ist unverbindliche Unreife. Das gilt auch in allen anderen Beziehungen. Vielleicht lernst du heute etwas Wichtiges fürs Leben. Spontaneität ohne Planung, ohne absichtsvolle Planung, ist unverbindliche Unreife. Und wer Gottes Liebe zu sich an dem Einhalten dieser Zeiten misst, der ist ein Sklave. Der ist nicht frei. Er ist kein Kind, kein Sohn, keine Tochter, die vom Vater geliebt ist. Planung ohne Spontaneität, ohne Freiheit, ist steife Routine. Vielleicht bist du gerade ferne von Jesus oder du fühlst dich fern von ihm. So geht es auch mir immer wieder. Und wenn ich mich fern fühle von ihm, dann möchte ich nicht so gerne zu ihm, sondern ich verstecke mich lieber, weil ich befürchte, wie er reagieren wird, wenn ich dann wieder einmal komme. Verständlich? Aber seine ersten Worte hier sind Friede euch. Und seine ersten Worte zu uns, ganz egal wie lange wir ihm ferngeblieben sind, sind Friede dir. Er liebt die, die an ihn glauben. Und darum ist es gut, regelmäßig Zeit in der Bibel und im Wort Gottes zu verbringen, im Gebet. Es facht ein Feuer in unserem Herzen an, es ernährt dieses Feuer und es erhält dieses Feuer. Und es breitet sich dann ganz natürlich aus. Der auferstandene Jesus stand nicht von den Toten auf, damit wir darüber diskutieren können, ob er aufgestanden ist oder nicht. Auch er wird uns nicht erklären, ob er aufgestanden ist oder nicht. Er wird einem jeden Menschen, der lebt, eines Tages begegnen. Und ein jeder Mensch wird seine Realität annehmen müssen. Er ist auferstanden, um in einer wachsenden Beziehung mit uns zu leben, mit dir zu leben. Dein Herz aber wurde genau für diese Beziehung geschaffen. Dafür bist du geschaffen worden. Und deswegen brennt dein Herz am besten, wenn du in einer Beziehung mit Jesus lebst. Sei viel mit ihm, bevor du einmal für immer bei ihm sein wirst. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese unglaubliche Tatsache, dass du lebst, dass du bist, dass du auferstanden bist von den Toten, dass der Tod dich nicht halten konnte. Du bist auferstanden für uns. Aber du sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Ein Mensch wie wir. Und du möchtest Gemeinschaft haben mit uns durch deinen Geist, während wir schon hier leben. Wir bitten dich, dass du uns mit Liebe zu dir ziehst, damit unsere Gesichter über deinem Wort hell werden. Bitte wecke du unser Ohr am Morgen und lass uns deine Stimme hören. Wir bitten dich, dass du ein Feuer in unseren Herzen immer wieder neu entfachst, dass du dieses Feuer annährst, dass du dieses Feuer beschützt, dass du es nicht ausgehen lässt. Wir bitten dich darum, um unserer selbst willen, weil mit dir zu leben das beste Leben ist, das es gibt. Und wir bitten dich darum, um anderer Menschen willen, denn wenn dein Feuer in uns brennt, dann strahlt es hinaus, unserer selbst unbewusst und manchmal auch bewusst. Und wir bitten dich um deiner Ehre willen, weil du verherrlicht wirst in Menschen, die dich mehr als alles andere lieben und die in einer wachsenden Beziehung mit dir leben. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass auch wir wissen dürfen, dass alle, die an dich glauben, von den Toten auferstehen werden. Und dass sie mit dir sein werden, in einem neuen Körper, so wie du einen neuen Körper hast. Und dass wir bei dir sein werden, für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.